Ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich am Tag 2 der österreichischen Männertagung 2011. Ich begrüße heute Doktorin Evelyn Langenecker vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, die maßgeblich diese Männertagung auch gefördert haben. Die Dorothee Frank hat gestern schon darauf hingewiesen, welche Institutionen noch die Tagung gefördert haben. Ich möchte mich auch noch mal bedanken bei allen Kooperationspartnerinnen und Partnern. Das sind sehr, sehr viele. Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber Sie finden die Logos im Programm auf unseren Flyern. Dankeschön. Ich beginne jetzt mit einer kurzen theoretischen Einführung noch mal in den heutigen Tag. Die Auseinandersetzung mit männlichen Orientierungsmustern basiert heute vor allem mit Blick auf eine Neuformulierung des Konzepts der hegemonialen Männlichkeit. Also wir haben gestern sehr viel über hegemoniale Männlichkeit geredet und ich möchte jetzt im Wesentlichen darauf eingehen, wie sich das Konzept verändert hat. Das Konzept hat sich in einigen wesentlichen Aspekten verändert und darauf möchte ich Bezug nehmen. Und ich nehme so darauf Bezug, dass ich Links zu den Inhalten, zu inhaltlichen Auseinandersetzungen mit relevanten Themen am heutigen Tag herstelle. Und mein Kollege, der Michael Kurzmann, wird nachher nochmal in den Tag einführen, also wird sagen, was passiert wann, welche Inhalte werden behandelt. Zurück nochmal zum Konzept der hegemonialen Männlichkeit. Ich habe gestern schon über das Konzept als paradigmatisches Konzept geredet, also als Orientierungsrahmen, an dem man sich orientieren kann und möchte jetzt, wie gesagt, auf einige Veränderungen zu sprechen kommen, die sich ergeben haben, seit das Konzept begründet wurde. Connell sagt, in manchen Situationen ist es erstrebenswert, den Kriterien der hegemonialen Männlichkeit zu entsprechen. In anderen mag es sinnvoll sein, dass dieselbe Person in strategischer Weise sich davon distanziert. Das ist also ein neuer Aspekt dieses Konzepts. Das bedeutet, dass wir, wenn wir von Männlichkeiten sprechen, immer eben von sozialen und diskursiven Praktiken sprechen, die in der Interaktion, also zwischen Menschen, von Relevanz sind. Wir sprechen also nicht von Persönlichkeitseigenschaften, sondern wir sprechen von Interaktion, Diskurs. Die sozialen Praktiken, mit denen wir uns heute beschäftigen, wir bleiben, wenn wir das tun, dabei in Grundzügen diesem Konzept der hegemonialen Männlichkeit verhaftet, und zwar in einer handlungsleitenden Weise. Es wurde in der Diskussion am gestrigen Tag deutlich, dass beispielsweise Männlichkeiten, sogenannte untergeordnete Männlichkeiten, aber auch Weiblichkeiten, das Konzept der hegemonialen Männlichkeit beeinflussen. Ich habe am Ende des letzten Tages noch einmal darauf hingewiesen, und zwar beeinflussen sie das Konzept deshalb, weil die hegemoniale Männlichkeit aus Gründen des Machterhalts günstige Aspekte quasi integriert. Stichwort soziale Kompetenz im Management, Stichwort Männer im sogenannten femininen gesellschaftlichen Bereichen, die Betreuungsaufgaben übernehmen und so weiter. Insgesamt muss man sagen, dass man mit Blick auf die Geschlechterbeziehungen versuchen, neue Verhandlungsräume hegemonialer Männlichkeit aufzuzeigen. Das tun wir auch heute. Wer oder was, können wir uns fragen, hat die Krise der Kerle, darauf wird Thomas Gesterkamp eingehen, hervorgebracht. In welcher Weise stellt die vermeintliche Krise der Kerle eine Herausforderung für die Ausdifferenzierung unterschiedlicher geschlechtlicher Praktiken dar? Sind nicht hegemoniale Praktiken dauerhaft und nachhaltig wirksam in unserer Gesellschaft? Und in welcher Weise treiben diese nicht-hegemonialen Praktiken sowas wie Geschlechterdemokratie voran? Geht es überhaupt, sowas wie eine nicht-hegemoniale Praktik zu leben? Solche Fragen können wir uns am heutigen Tage stellen. Wenn wir Geschlecht als relationalen Begriff betrachten, so wie das Raven Connell macht und viele Vertreterinnen der konstruktivistischen Geschlechterforschung, dann kann man nicht umhin, die männlichen Orientierungsmuster im Verhältnis zu den weiblichen Orientierungsmustern zu denken. Das heißt, Frauen kommt damit eine zentrale Bedeutung zu im Prozess der Konstruktion von Männlichkeiten. Insbesondere neue Lebensentwürfe von Frauen müssen im Kontext einer sich verändernden Geschlechterfiguration, einer sich verändernden Geschlechterordnung, sich verändernder Geschlechterbeziehungen diskutiert werden. In der sozialen Arbeit mit Burschen wird beispielsweise danach gefragt, ob geschlechterreflektierende Jungenarbeit oder Burschenarbeit oder Bubenarbeit, wie immer man das jetzt nennen mag, da gibt es auch einen Diskurs darüber, ob diese geschlechterreflektierende Jungenarbeit Mädchenarbeit braucht. Das ist beispielsweise ein Thema im heutigen, in einem Roundtable des heutigen Nachmittags. Und diese Frage, ob geschlechterreflektierende Jungenarbeit Mädchenarbeit braucht, verweist bereits auf einen Prozess der Entwicklung, in dem erkannt wurde, dass die ausschließliche Fokussierung auf Burschen die Rolle von Frauen in der Ausbildung geschlechtlicher Identität verdeckt. Also es reicht nicht, allein auf Burschen oder Männer zu schauen, sondern wir müssen den Blick aufmachen und müssen vor allem die Rolle der Frau oder die Rolle von Mädchen im Prozess der Entwicklung geschlechtlicher Identität noch einmal stärker reflektieren und in dieses Konzept mit reinnehmen. In einer Neuformulierung des Konzepts und Weiterentwicklung haben Connell und Messerschmidt, also sie verweisen zunehmend auf die geografische Dimension der Diversität von Männlichkeiten. Also auch das ist ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Es wurde auch gestern immer wieder angesprochen. Was ist gemeint? Die Verknüpfung des lokalen, des regionalen und globalen Rahmens ist für das Verständnis von Geschlechterordnung, also Geschlechterbeziehungen und der Konstruktion von Männlichkeiten unerlässlich. Ein Beispiel, also Global Player, große internationale Konzerne, große Unternehmen wirken mit ihrer jeweils eigenen geschlechterrelevanten Substruktur, also mit ihrer Geschlechterstruktur, die meist eine informelle Struktur in Organisationen ist, maßgeblich auf die Geschlechterordnung in Gesellschaften. Ein Beispiel, Super- und Baumärkte, die sich in den letzten Dekaden vor allem in östlichen Nachbarländern angesiedelt haben, also Baumax, also ich mag jetzt da keine Werbung machen, aber also diese Märkte, die sie angesiedelt haben, haben ihre Arbeitszeitstruktur und die dahinterliegenden Vorstellungen von weiblicher Teilzeitbeschäftigung und männlichem Vollzeiternährer auf die regionale und lokale Ebene gebracht. Das heißt, die sind in Gesellschaften gekommen, wo diese Arbeitsteilung in dieser Form nicht existiert hat und haben aber ihre Modelle der Arbeitsteilung in diese Gesellschaften hineingebracht. Damit haben sie die Geschlechterordnung, also die der Geschlechterordnung zugrunde liegende Arbeitsteilung in diesen Gesellschaften wieder maßgeblich und nachhaltig beeinflusst. Das heißt, das wirkt immer noch ganz deutlich nach, diese Arbeitszeitstrukturen. Einen anderen Aspekt möchte ich jetzt, auf den möchte ich am Ende noch hinweisen, wenn wir uns mit der Diversität von Männlichkeit auseinandersetzen, dann erscheint es auch unerlässlich, dass wir unter anderem die Ebene der sozialen Interaktion, also der Face-to-Face-Interaktion überschreiten und die sogenannte, also ich nenne das mal intrapersonale Diversität in den Blick nehmen. Also quasi, dass wir in die Person hineingehen. Also gemeint sind Dynamiken von Männlichkeiten, die sich im Sinne von inneren Widersprüchen manifestieren, in Kosten-Nutzen-Abwägungen bezogen auf beispielsweise Risikoverhalten im Sport, in Kompromissen widersprüchlicher Begehren und Emotionen. Welche Kosten erwachsen aus einem Sieg, so könnte man uns fragen. Und diese intrapersonale Diversität, vor allem der Umgang mit den inneren Widersprüchen, hat ihre Konsequenz und Ausformung in der Zeit. Das heißt, Männlichkeiten ändern sich über die Zeit, Kindheit, Jugend, Alter. Und diese umgebenden Umwelten ändern sich ebenso. Damit bleibt auch der Prozess der Veränderung von Geschlechterbeziehungen historisch offen. Hegemony may fail, sagen Connell und Messerschmidt. Und gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit der Ausbildung einer hegemonialen Männlichkeit, der möglicherweise daran gelegen ist, die Machtunterschiede in der Geschlechterordnung abzubauen. Ja, in diesem Sinn wünsche ich uns allen eine anregende Diskussion am heutigen Tag. Und einen Ausblick auf künftige Geschlechterpolitiken, die der Geschlechterdemokratie ein gutes Fundament und eine gute Basis geben. Und ich gebe jetzt das Wort an den Michi.